Hallihallo, schön, dass du wieder einschaltest. Und heute ist Silvester und ich hoffe, du nimmst dir Zeit, um das Jahr richtig ausklingen zu lassen, um nochmal nachzuspüren, ja, was du auch gehen lassen darfst, was in diesem Jahr bleiben darf, was du auch ins neue Jahr für dich mitnehmen möchtest. Und ja, wenn du die Zeit hast, nimm dir gerne einen Spaziergang vor, nimm dir 10 Minuten zum Atmen, spür noch mal rein. Vielleicht hast du auch bestimmte Fragen, die du dir stellst. Ich nehme dich mit heute in eine Folge, die wir aufgenommen haben gerade mit Luisa. Und Luisa ist einfach sehr mutig, immer wieder ihr Leben neu zu gehen. Und ihr werdet hören, es gibt noch mal eine kleine Intro. Und ich hatte gerade, als wir die Folge aufnahmen, habe ich gesagt, oh, ich glaube, das ist so eine richtig schöne Silvesterfolge. Und deswegen gibt es jetzt noch einmal die Intro hier, um dass du dann, es ist eine sehr, in Anführungszeichen, leichte Folge zum Lauschen, drücken wir es so aus. Das heißt, wenn du Zeit hast, lausche einfach rein, lass dich inspirieren, auch von der Leichtigkeit, die sie hat, wie sie sich erlaubt, die Dinge neu zu sehen. Und ja, komm einfach gut ins neue Jahr. Wenn du die Folge hörst, bin ich mit meiner Tochter in Paraguay und ich habe noch einige tolle Folgen, die dann im Januar kommen, und wünsche dir jetzt schon mal einen ganz, 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 ganz tollen Silvestertag. Hallihallo, schön, dass du wieder einschaltest zu einer neuen Folge im Flourishment, dein Podcast für positive Impulse, neue Denkanstöße und vor allen Dingen, ja, neuere, andere Perspektiven. Und heute habe ich eine ganz tolle Gästin dabei, die ich persönlich sehr spannend finde, den Lebenslauf, wie sie heute lebt, welche Stationen sie schon im Leben durchlaufen hat, und haben gerade noch mal in unserem, ich sag mal, morgendlichen Check-in, an dem wir festgestellt haben, wir lieben dieselben Tassen, Mutella Mio, haben wir gesagt, wir möchten noch über das Thema sprechen. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Denn das ist tatsächlich für mich, auch wenn ich so wenig und so gut, wie ich Luisa jetzt schon kennenlernen durfte, etwas ist, was sie verkörpert. Und liebe Luisa, ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Stell dich doch einmal vor und dann gehen wir einfach tiefer rein. Ja, woher wir einfach diesen Folgetitel haben und wo wir sagen, das ist so etwas, ja, was dich auch die letzten Jahre so mitgeprägt hat.
Ja, gerne. Also, ich bin Luisa. Ich bin jetzt 35 Jahre alt und ich lebe seit 4 Jahren im Camper, im selbst ausgebauten Camper, und bin mit meinem Mann und mittlerweile mit 2 kleinen Kätzchen in Europa unterwegs und arbeite als virtuelle Assistentin auf selbstständiger Basis. Und angefangen habe ich als Bürokauffrau und dazwischen ist noch jede Menge passiert, aber ich glaube, darüber sprechen wir jetzt.
Genau, ja, voll schön. Also alleine das Vanlife ist ja etwas, was viele sich, also wo, oder ich immer wieder so dieses Gefühl habe, wenn man eine Reiselust hat, dann ist das ein Thema, was viele bewegt. Darüber sprechen wir noch. Lass uns einmal reingehen, weil du hast es schon angeteasert. Zwischen deiner Bürokauffrau-Karriere und das, was du heute gemacht hast, waren noch andere Stationen. Hol uns mal rein in dein Leben. Du hast eine Ausbildung gemacht zur Bürokauffrau, oder wie war es?
Genau, ich habe die Ausbildung gemacht und hatte auch ein ganz gutes Zeugnis und ein gutes Abschlussprüfung. Und trotzdem war das damals so, dass ich nach der Ausbildung keinen Job gefunden habe. Und ja, da fragt man sich dann natürlich, gut, was mache ich jetzt? Das war auch gar nicht so einfach, weil ich wirklich auch auf dem Dorf groß geworden bin. Und dann hatte ich die Schnapsidee, mich einfach mal als Flugbegleiterin zu bewerben. In München ursprünglich und habe die Bewerbung aber auch gar nicht so richtig ernst genommen, weil ich dachte, die nehmen mich eh nicht. Ich war damals 19, glaube ich, und war dann ganz überrascht, als der Brief kam und ich zum Assessment Center eingeladen wurde. Das war dann Auch mein allererster Flug. Ich habe vorher noch nie ein Flugzeug von innen gesehen. Und mein erster Flug war tatsächlich zum Assessment Center von Osnabrück nach Berlin in einer kleinen Propellermaschine. Ja, und ich habe dann am nächsten Tag durfte ich dann anrufen und fragen, ob die mich einstellen oder nicht. Und ich weiß noch, ich bin in das Aktenzimmer aus dem Büro gegangen, habe angerufen und die haben gesagt, wir möchten Sie gerne einstellen. Sie müssen sich nur entscheiden, ob München oder Berlin. Und dann habe ich mich kurzerhand noch umentschieden, nach Berlin zu gehen und war dann, ich glaube, 3, 4 Monate später bin ich dann, habe ich mein Twingo gepackt mit all meinem Hab und Gut und bin nach Berlin gezogen und habe als Flugbegleiterin angefangen. War vorher auch noch nie in der Großstadt.
Du hast also gedacht, okay, jetzt drehe ich einmal alles auf links. Das ist ja auch, ich weiß noch, das erste Mal, als ich geflogen bin, bin ich auch direkt nach Amerika geflogen, also direkt Langstrecke. Und war auch okay, das ist schon sportlich hier. Wie bist du denn auf Flugbegleiterin gekommen? Also alleine gar nicht zu wissen, ob du Fliegen überhaupt magst, sondern möchtest du Flugbegleiterin werden?
Ich hatte eine Bekannte, die kannte ich aber, ich glaube, ich kannte sie gar nicht persönlich, aber meine Freunde und Bekannte haben von ihr berichtet. Die war damals Flugbegleiterin. Und dann habe ich gedacht, naja, gut, ich versuche das einfach mal.
Ich bin jung und warum nicht?
Genau, wie gesagt, ich habe das ja auch gar nicht so richtig ernst gemeint. Ich bin davon ausgegangen, ich habe da eh keine Chance.
Ja, so schnell kann es gehen. Wie lange warst du Flugbegleiterin?
Das waren so ungefähr 6 Jahre.
Ah, okay, doch recht lang. Welche Strecken bist du mal geflogen?
Ich hatte das ganz große Glück, dass ich noch auf der Langstrecke direkt eingestellt wurde. Und am Anfang war das wirklich Dominikanische Republik, USA, Dubai, Asien. Zum Schluss ist es dann eben weniger geworden. Da waren es dann eher unspektakuläre Strecken und mit wenig Zeit vor Ort. Und das in Verbindung mit, ich habe jetzt einen festen Partner und ich muss irgendwie jedes Wochenende arbeiten und muss Weihnachten arbeiten und ich kriege den Urlaub nie so, wie ich es gerne hätte. Das hat dann dazu geführt, dass ich nach meiner Hochzeit habe ich mich dann entschieden, dass ich wieder zurück ins Büro gehe.
Okay, das heißt, du warst 6 Jahre Flugbegleiterin. Was waren da denn so die drei spannendsten Dinge, wo du heute drauf zurückblickst und denkst, ah ja, okay, das hat mich doch da weiter nach vorne gebracht oder maßgeblich geprägt?
Ich glaube einfach, für mich war eine Riesenherausforderung, dass ich plötzlich, ich war super schüchtern und ich war da plötzlich jedes Mal mit einem neuen Team konfrontiert. Ich habe jedes Mal 250, 260 Leute betreut und das war für mich eine Riesenherausforderung, dass ich da einfach offen auf die Leute zugehe. Und daran bin ich extrem gewachsen. Also ich bin viel offener geworden. Ich glaube, ich bin auch viel selbstbewusster geworden, eigenständiger geworden. Ja, dann auch auf jeden Fall damit umzugehen, wenn Leute auch mal unfreundlich sind oder sich komplett daneben benehmen. Und dass man sich dann eben auch mal durchsetzen muss, weil wir hatten echt da Situationen, wo ich mit der Polizei drohen musste. Ja, das ist auf Langstrecke auch nicht immer einfach. Die Leute trinken viel, sind gereizt, haben wenig geschlafen und damit umzugehen ist auch nicht immer einfach. Ja, und was noch? Ich glaube, das war es eigentlich.
Ich
Ich
überlege
denke.
gerade, Langstrecke ist, dabei hatte ich bisher wahrscheinlich immer Glück. Ich reise ja auch viel mit meiner Tochter und wir reisen jetzt in 2 Wochen und gut 2,5 Wochen wieder nach Paraguay. Und warum ist gerade so ein Holzspielzeug? Überlegt gerade, nee, also bisher ging es auch mit ihr zusammen. Ich habe gleichzeitig, das letzte Mal hatten wir einen, ich weiß gar nicht, ob wir da nicht, vielleicht sind wir sogar nach Dubai geflogen. Das war ein Tagflug und da war es, dass die Stewardessen, die waren aber auch tatsächlich so nett, weil ich gesagt habe, na, das Kind ist halt aktiv, die kann ich hier jetzt nicht anbinden. die ist einfach noch zu klein. Und die waren dann sehr verständnisvoll. Die sagten, naja, es ist ein Tagflug, ne? Also, hier, also theoretisch braucht keiner schlafen. Lassen Sie das Kind einfach laufen, weil ein schreiendes Kind ist anstrengender als ein Kind, was durch einfach, ne? Es kann ja erstmal nichts passieren. Dann sollte ich durch die Reihen rennen. Und dann ist sie einfach hin und her und im Kreis und hat sich irgendwo hingesetzt, wo sie sitzen durfte. Also das habe ich auch schon erlebt. Deswegen, so auf Langstrecke bisher. Interessant ist, also ist mir bisher so noch nichts passiert, außer der erste Flug nach Paraguay in der Business Class. Genau, als ich einer Dame geholfen habe, weil keiner tatsächlich Portugiesisch konnte und ich irgendwie übersetzt habe. Und man mich dann angepöbelt hat, dass ich zu langsam bin, weil ich war letztlich die Letzte mit den Sachen von meiner Tochter, wo ich sagte, na, Sie sehen doch, ich habe ein Kind vom Bauch, also können wir mal die Sachen anreifen. Ja, das war schon sehr interessant. Aber
Ja.
auch das darf man mal erleben. Wie ist es denn, also du hast gesagt, 6 Jahre warst du Flugbegleiterin, dann hast du geheiratet. Was kam danach?
Ja, danach bin ich eben wieder ins Büro gegangen. Ich habe ja als Office Assistant, so jetzt musste ich kurz nachdenken, Office Assistant angefangen, habe an einer Rezeption gearbeitet und ja, war da so zentraler Punkt vom Büro, also Ansprechpartner für eben alle Mitarbeiter, alle Lieferanten, alle Kunden. Und das hat auch echt Spaß gemacht. Also ich habe es eigentlich nicht bereut, dass ich da aus der Flugbegleiterkarriere ausgestiegen bin
Ja.
und jetzt wieder so einen in Anführungszeichen langweiligen Job habe.
Ja.
Das hat mir gut getan. Ja, und dann wollte ich aber irgendwann mehr, weil der Job an der Rezeption war geistig jetzt auch nicht so fordernd. Ja, und dann bin ich in ein anderes Unternehmen, wo ich aber sehr schnell am Tag 1, das war auch eine Erfahrung, am Tag 1 habe ich gemerkt, ich kann nicht bleiben.
Oh.
Ja, weil die Stimmung einfach sehr, sehr schlecht war. Ich habe mich nicht getraut, in meinen Apfel zu beißen.
Oh.
Weil die Stimmung wirklich, ich bin da ein sehr sensibler Mensch und wenn ich merke, die Stimmung ist angespannt und es passt nicht, dann kann ich da auch nicht arbeiten.
Okay.
Genau, und das war auch wirklich das einzige Mal, dass ich wirklich schnell wieder weg war und bin dann eben als Office Managerin in einem anderen Unternehmen angefangen und bin dann ich habe beim Bewerbungsgespräch noch gesagt, da hat der Chef mich gefragt, was macht Ihnen denn am meisten Spaß? Und dann habe ich gesagt, ich mag eigentlich alles gerne. Das Einzige, was ich nicht mag, sind Finanzen.
Ach, okay.
Ja, und ein halbes Jahr später habe ich dann von heute auf morgen die Buchhaltung übernommen, weil die Buchhalterin weg war.
Okay, warte mal, das ist ja spannend, weil etwas, was ja, also du warst Bürokauffrau, hast gesagt, okay, da findest du keinen Job. Machst einfach Flugbegleiterin, hast zero Ahnung, bist noch nie geflogen. Woran? Und dann kriegst du jetzt die Möglichkeit nochmal, obwohl du sagst, Finanzen ist nicht deins, in die Buchhaltung zu gehen. Das sind ja schon auch sehr markante, ja, also Möglichkeiten, die sich dir bieten und du sie dann ergreifst. Woran erkennst du denn, dass in dir ja wie so ein Neuanfang entstehen möchte? Weil auch jetzt zu sagen, in die Buchhaltung zu gehen, ist ja was Neues. Also woran erkennst du das? Jetzt ist Zeit für Wachstum.
Ja, also als ich die Buchhaltung übernommen habe, das klammere ich jetzt mal aus, weil da war eben einfach Not am Mann. Da habe ich das jetzt erstmal übernommen. Es war nicht der Plan, dass ich das dauerhaft mache. Aber ja, für mich ist einfach, wenn ich merke, ich bin nicht mehr richtig glücklich, irgendwie was stimmt nicht, dann hinterfrage ich eben, woran liegt das? Und das ist vielleicht auch gar nicht immer unbedingt direkt klar. Aber je mehr Zeit vergeht, desto mehr versteht man, woran liegt das, dass ich gerade nicht mehr so richtig happy bin. Und wenn ich dann merke, ich bin mit dem Job und mit dem, was ich tue, nicht mehr glücklich, dann kann ich das auch gar nicht mehr aufhalten, mich umzusehen und mich auf die Suche nach was Neuem zu begeben.
Ah. Und wie gehst du dann daran? Also das ist ja für viele, ich reflektiere auch viel und wenn ich dann sage, ja, ich gucke mir dann ist die Hauptfrage, ja, das ist ja schön, Elisabeth oder so, aber wie merkst, also dieses Spüren, okay, da brauchst du eine Veränderung. Hast du bestimmte Fragen oder ein bestimmtes Ritual, was du umsetzt, wo du merkst, okay, es wird Zeit für eine Veränderung oder du bist quasi unglücklich, also um wirklich anzuerkennen, okay, hier braucht es wirklich jetzt.
So ein richtiges Ritual habe ich nicht. Also bei mir macht sich das eben sehr schnell in innerer Unruhe bemerkbar.
Ah, innere Unruhe.
Und ja, viel mehr kann ich da auch gar nicht zu sagen. Für mich zeigt sich das dann einfach von alleine. Also ich habe da jetzt leider kein Ritual oder keine Fragen, die ich weitergeben könnte.
Also braucht es auch nicht, wenn du sagst, du achtest da gut auf deinen Körper, dann ist das ja schon ein erster Indikator, was viele ja erstmal wegschubsen. Also diese innere Unruhe wahrzunehmen und zu sagen, okay, ich spüre da in mich rein und das oder das Umfeld, was auch, was, wenn die Arbeit das macht gerade eine innere Unruhe, ist ja ein toller Parameter, um zu sagen, okay, dem gehe ich mal nach.
Genau, was ich eben wichtig finde, weil darin bin ich eigentlich auch gut. Also normalerweise, wenn ich die innere Unruhe spüre, dann, ich habe eh immer so einen Tatendrang, aber der ist dann noch stärker und es ist natürlich einfach, sich in irgendwas reinzustürzen, weiß ich nicht, die Fenster zu putzen, die Küche zu putzen oder einkaufen zu gehen, aber das einfach mal nicht zu machen. Um diese innere Unruhe auszuhalten, das ist, glaube ich, das Wichtige.
Ja, und da hast du ja schon einen wahnsinnig wichtigen Punkt. Genau das ist es. Wir leben ja in einer Welt, wo wir direkt in dieser Reizüberflutung sind. Also ich spüre etwas und das schiebe ich direkt weg und hole mir direkt Instagram, TikTok, whatsoever,
Ja.
damit ich möglichst abgelenkt bin. Und
Genau.
ja, und das ist natürlich nicht förderlich. Wonach ging es denn als Büroassistentin? Wonach ging es dann? Wie lange warst du Büroassistentin insgesamt, unabhängig von den Firmen?
Meinst du jetzt Assistant und Managerin zusammen oder?
Na, einfach, wann du hast ja irgendwann bist du in deine Selbstständigkeit gestartet. Wann kam das?
Jetzt muss ich selber mal kurz nachdenken. Das müssen 4, 5 Jahre gewesen sein.
Ja.
Und dann kam eben die Pandemie.
Ah ja, ach ja, dann kam Corona, okay.
Ja, und
Was ist
dann
da
hat
passiert?
mein Mann hat in der Veranstaltungsbranche gearbeitet, also auch für Großveranstaltungen, und hatte dummerweise kurz vor der Pandemie den Job gewechselt,
Doch.
war also noch in der Probezeit und hat dann eben relativ schnell seinen Job verloren. Und dann haben wir währenddessen auch den ersten Camper ausgebaut. Und haben uns da reingestürzt und haben so auch so ein bisschen die, wie sagt man, die, nicht die erste Welle, sagt den ersten Lockdown, genau. Die ersten Lockdowns haben wir damit verbracht, den Van auszubauen. Und ja, dann war irgendwie, ich war auch nicht mehr so richtig glücklich im Job. Mir hat dann wieder das Reisen gefehlt. Mir war das irgendwie zu starr, immer dieses von 9 to 5, dieses klassische. Ja, und dann waren wir das erste Mal im Urlaub mit dem Camper und dann haben wir irgendwie gesagt, hey, wie wäre es denn eigentlich? Wäre doch voll cool, wenn wir das einfach dauerhaft machen könnten. Ja, und aus dem Spruch ist dann irgendwie nach und nach immer mehr entstanden, bis wir dann ich glaube, im Juli 21 die Wohnung und meinen Job gekündigt haben und dann zu Ende des Jahres alles aufgelöst haben.
Okay, und seitdem seid ihr am Reisen, seit Juni 21.
Genau, mit kurzer Unterbrechung, also 9 Monate waren es, weil wir da den zweiten Camper ausgebaut haben.
Schön, schön. Und dann ist ab, sei, bis, also seid ihr beide auch in die Selbstständigkeit reingetreten.
Genau.
Von mir drücken wir es mal nur aus.
Ja, genau. Für mich war das relativ einfach, weil ich eben dadurch, dass ich die Buchhaltung ja auch übernommen hatte, konnte ich das eben einfach auf selbstständiger Basis weiterführen.
Ja.
Hab da auch Gott sei Dank relativ schnell Kunden bekommen, die ich teilweise auch heute immer noch habe. Ich hoffe, meine Katze schnurrt gerade nicht zu laut.
Das blendet Zoom tatsächlich alles gut aus.
Gut.
Das hört man nicht.
Ja, genau.
Und wenn du sagst, okay, ihr seid jetzt so um den Van los, lass uns da nochmal reingehen. Inwiefern tauchen denn auch bei dir mal Ängste auf, wenn du an so einen Neuanfang denkst? Also es ist ja schon, okay, jetzt lebe ich aus dem Camper, jetzt darf das alles laufen.
Ja, die Ängste sind auf jeden Fall da. Also gerade im Moment ist auch ein Thema, dass wir uns nächstes Jahr wieder eine Wohnung suchen. Und klar, da kommen natürlich schon Themen hoch, wie der Wohnungsmarkt ist gerade echt nicht einfach. Und wo wollen wir überhaupt hin? Wo fühlen wir uns wohl? Kommen wir wieder so richtig an, nachdem wir das Leben jetzt gerade so gelebt haben?
Ja.
Das sind schon Ängste und Zweifel, die man da hat, auf jeden Fall.
Und wie gehst du dann damit um? Weil etwas, was sich ja schon also in den letzten Jahren auch gezeigt hat, ne? Wenn so eine berufliche Veränderung, die nimmst du an und gehst da durch. Jetzt kommt noch mal die Wohnsituation, die ihr noch mal anders gestalten wollt. Wie gehst du mit deinen Ängsten um? Ist das auch wie in dem, dass du merkst, es braucht eine Ruhe, also nochmal einen neuen Job oder eine berufliche Veränderung, diese innere Unruhe? Oder ist das, hast du da, gehst du da anders mit um?
Ja, das ist gerade auch ein etwas komplexeres Thema, weil ich gerade auch noch eine Weiterbildung mache zur Heilpraktikerin. Also insofern steht da, ich würde jetzt nicht sagen Wechsel an, aber ich denke, ich werde gerade am Anfang erstmal als Heilpraktikerin arbeiten und noch die Buchhaltung machen. Das ist, glaube ich, auch ein ganz cooler Ausgleich. Also so ein neuer Job in dem Sinne muss es dann gar nicht sein.
Ja, ich meine auch eher, aber auch hier wieder, also um da jetzt doch noch mal wieder was Neues, der Heilpraktik, da ist man ja auch eher gebunden, gerade auch an Deutschland. Ich meine auch eher, wie du mit den Ängsten umgehst, also Annahme, was passiert da, weil viele gehen einen Schritt ja gar nicht, weil sie Ängste haben. Also wenn wir jetzt mal auf, wenn wir jetzt mal in unserem Umfeld gucken, wie viele Menschen sehen wir, wo wir im Außen spüren und auf dieser Ebene, dass wir nicht selber in deren Leben sind, merken, oh, eigentlich brauchst du gerade eine Veränderung und diese Menschen sind aber so in ihrem Gerüst gefangen. Und dann stellt sich ja für diese Menschen die Frage, und was ist es in dir? Was passiert, dass du sagst, unabhängig von der Angst, ich mach's trotzdem.
Ich finde, wichtig ist immer, dass man sich mal vorstellt, wovor haben wir oder hinterfragt, wovor haben wir denn eigentlich Angst?
Ja.
Und was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Weil zu uns haben auch total viele Leute gesagt, als wir in den Van gezogen sind, ja nicht, dass ihr das bereut. Und was ist, wenn ihr wieder zurückkommen wollt? Und dann haben wir auch gesagt, aber was ist denn, wenn wir zurückkommen?
Ja.
Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass wir erstmal vielleicht keinen Job haben, aber wir finden ja auf jeden Fall wieder einen Job.
Ja.
Also meistens ist diese Angst, die wir haben, wenn man das mal hinterfragt, was passieren könnte, so viel kann meistens gar nicht passieren.
Aha.
Das ist für mich immer so ein großer Punkt. Meistens ist die Angst viel größer
Ja.
als das, was eigentlich passieren kann.
Und
Und unangenehme Situationen hält das Leben eh für uns bereit und das schaffen wir ja auch. Also selbst wenn es mal irgendwie, wenn der Worst Case eintritt,
Ja.
dann ist das meistens nichts, was man nicht schafft.
Ja, das stimmt. Und was würdest du jetzt jemandem, jetzt hast du gesagt, okay, so das Worst-Case-Szenario, ist das auch etwas, wenn Menschen dich fragen, wie du so dein Leben gestaltest, dass du mit denen dann auch quasi sagst, naja, du setzt dich dann hin und überlegst dir, was ist das? Oder gibt Worst-Case-Szenario, da gibt es noch andere Ressourcen, die du aufrufst in dem Moment, wo so eine größere Veränderung wieder da ist, weil jetzt gerade sind ja zwei Veränderungen. Die eine zurückzukommen, also wirklich dieses Van-Life-Leben erstmal aufzugeben und das andere ist dann nochmal einen neuen Beruf anzufangen.
Ja, das ist auch da nicht hinterfragen, was ist das Schlimmste, was passieren kann, sondern was ist das Optimale, was passieren kann.
Ah ja.
Weil ich finde, das gibt einem ja auch einen riesen Motivationsschub, wenn man daran denkt, wofür mache ich das eigentlich und was ist das Beste, was dabei rauskommen kann.
Ja.
Und in so einem Prozess voller Veränderungen ist es auch super wichtig, dass man sich irgendwie, und da muss ich auch noch besser werden, Zeit für sich nehmen.
Okay. Inwiefern Zeit für sich nehmen?
Das muss am Ende jeder für sich entscheiden. Ich gehe zum Beispiel gern spazieren, ich gehe laufen, ich mache Sport.
Ja.
Solche Dinge eben. Einfach mal ein Buch lesen. Also auch wenn es turbulent ist
Ja.
und im Kopf gerade super viel los ist, einfach mal zur Ruhe kommen und runterkommen. Zeit für sich nehmen.
Ja. Na, das dient ja auch immer des Verarbeitens und nicht ständig
Genau.
auf Feier zu sein, sondern auch runterkommen und die Annahme und auch wirklich dieses Nachspüren, was braucht es gerade?
Genau.
Also, was ist da gerade hilfreich oder was auch nicht? Wie gehst du denn damit um? Ich merke auch in den letzten Jahren, dass ich, wenn ich bestimmte Veränderungsprozesse habe, nicht mit allen Menschen spreche, weil ich merke, es ist nicht jeder Mensch dafür bereit, wenn ich wieder irgendwelche Flauseln im Kopf habe. Wie gehst du damit um? Bist du jemand, der irgendwie sagt, nö, ich erzähle das allen oder guckst du dir das auch an, mit wem du drüber sprichst oder hältst du es erstmal vielleicht sogar nur für dich mit deinem Ehemann?
Erstmal behalte ich sehr vieles für mich und mache das erstmal mit mir aus. Dann erzähle ich meinem Mann davon. Und dann kommt es darauf an, was ich gerade für Flausen im Kopf habe. Also es ist schon so, dass ich es auch nicht immer direkt jedem erzähle, weil ich mich auch gar nicht so abhängig von der Meinung machen möchte. Ich weiß,
Ah ja.
dass ich mich auch ziemlich schnell verunsichern lasse. Und wenn dann Leute, das ist zum Beispiel jetzt beim Heilpraktiker so, total oft, wenn ich erzähle, ich mache gerade die Weiterbildung zum Heilpraktiker, dann kommt so, oh, da hast du dir aber was vorgenommen.
Okay.
Aber oft auch sehr negativ. Und ich bin einfach froh, dass ich das am Anfang gar nicht so vielen Leuten erzählt habe, weil jetzt bin ich so tief drin, dass ich jetzt eh nicht mehr zurück kann.
Okay, das ist ja interessant. Und was sagen die Menschen dann?
Oh, da ist die Durchfallquote aber sehr hoch.
Ah, okay,
Oh,
aha.
das ist aber ganz schön viel Stoff.
Ah ja, und die sind auch alle Heilpraktiker, ne?
Natürlich
Genau.
nicht.
Da haben es natürlich alles sind natürlich so durchgegangen und können da mitreden.
Ja, genau. Letztens hat mir auch jemand erzählt, ja, die Durchfallquote, die liegt ja im Moment sogar bei 70 bis 90%. Ja.
Und das ist der Grund, warum diese Menschen nicht für sich losgehen. Das ist abgefahren, oder? Also, bevor jemand das nicht versucht, also aus Angst, die Person könnte scheitern, wird nichts getan. Das ist schon auch ein echter Knaller.
Auf jeden Fall. Und ich denke mir, ja, also ich bereite mich jetzt innerlich schon mal darauf vor, dass ich die erste Prüfung sehr wahrscheinlich auch nicht bestehe und vielleicht auch einen zweiten Anlauf brauche. Aber das ist dann ja auch okay. Ich
Und
muss es ja nicht
wieso?
beim ersten Mal schaffen.
Ja, und wieso tust du das? Das finde ich ja auch spannend, ist ja nicht förderlich. Also gibt es Gründe, dass du denkst, du fällst bei. Also meine andere Perspektive, einer meiner engsten Freundinnen, die ist auch überhaupt Quereinsteigerin, komplett. Die hat bestanden beim ersten Mal. Also, wieso Die ist aber auch die davon ausgegangen, dass sie nicht besteht.
Ja, ich bin bei mündlichen Prüfungen, habe ich so ein bisschen Prüfungsangst.
Okay.
Und das könnte schon durchaus sein, dass ich so einen kleinen Blackout habe und dass ich dann beim zweiten Mal vielleicht auch eher weiß, okay, darauf kommt es an, so läuft es ab. Und dass mich das dann irgendwie beruhigt. Aber ja, es kann auch gut sein, dass ich beim ersten Mal bestehe, aber ich fokussiere mich jetzt nicht darauf, ich muss beim ersten Mal bestehen.
Okay, das heißt, du nimmst dir einfach den Druck raus, zu sagen,
Genau.
ich darf das mit Leichtigkeit machen und beides ist okay.
Genau, also für mich ist das jetzt kein Scheitern, wenn ich, natürlich, es wird mich ärgern. Bin ich ganz
Ja.
ehrlich, es wird mich ärgern, weil es kostet ja auch Geld und Zeit
Ja,
und natürlich möchte man beim ersten Mal bestehen, aber zur Not ist es halt beim zweiten Mal und zur Not ist es auch beim dritten Mal.
ja.
Aber ja, ich sehe das jetzt nicht als Scheitern, wenn man beim ersten Mal durchfällt.
Ja. Und es ist schön, vor allen Dingen, weil du ja auch für dich, und das ist ja auch ein Teil von Mut und Verletzbarkeit, also wenn du, also jetzt auch zu sagen, ich bin mutig und nehme noch mal einen neuen Weg auf, und der Heilpraktiker ist tatsächlich, ich finde, immer noch sehr unterschätzt in dem, was wir HeilpraktikerInnen wissen. Also ich war, also was meine Freundin alles gelernt, da habe ich mir mal meinen Hintern gesetzt. Das finde ich schon auch wirklich, also Wahnsinn. Und dann auch, ja, so verletzbar zu sein, auch zu sagen, und für mich ist auch eine Ehrenrunde total okay, weil dann weiß ich, wie es funktioniert. Und wir hatten ja abgesprochen, dass du jetzt auch ein paar Monate tatsächlich gar nichts machen konntest. Also wir haben ja immer noch ein Leben. Es ist ja nicht, dass jetzt
Genau.
ihr, also du arbeitest ja auch, ne? Also das ist, finde ich, darf man nicht unterschätzen. Wo, du hast schon gesagt, dass du für dich auf der Seite bist, was gewinne ich, wenn ich für mich losgehe? Wie ist denn der Weg überhaupt gekommen, dass du jetzt gesagt hast, du möchtest Heilpraktikerin werden? Also was ist ja nochmal was anderes als das, was du vorher gemacht hast. Wie bist du denn dahin gekommen, um zu sagen, diesem neuen Ruf, dafür gehe ich jetzt los?
Ja, das war, also eigentlich direkt als wir die Reise begonnen haben, habe ich gesagt, ich mache die Buchhaltung jetzt erstmal.
Ja.
Aber auf Dauer möchte ich vielleicht was anderes machen.
Okay.
Aber ich weiß irgendwie noch nicht so richtig was. Und es kam aber nie dieser Moment, wo ich gedacht habe, ah ja, das ist eine gute Idee, das kann ich und damit kann man auch Geld verdienen.
Ah, interessant. Okay, das ist aber auch schon sehr logisch dabei, ne? Das und das ist darf schon die Kombi sein. Ikigai.
Genau. Ja, wenn schon, dann schon. Und ich hatte Anfang des Jahres ging es mir mental nicht so gut. Ich hatte einfach so ein richtiges Down und ich war total traurig und wusste auch nicht so richtig, woran es lag. Und dann habe ich irgendwie festgestellt, dass das immer zu einem bestimmten Zeitpunkt im Monat so ist. Dass ich dann, also dass es mir allgemein gerade nicht gut geht, aber dass es eben zu einem bestimmten Zeitpunkt sehr, sehr schlimm wird. Und dann habe ich irgendwie im Kalender geguckt und habe festgestellt, okay, das ist eben zyklusbedingt.
Ja.
Und habe mich mehr und mehr damit beschäftigt, habe mit meinen Freundinnen gesprochen. Und dann war relativ schnell klar, dass ganz, ganz viele Frauen Probleme damit haben.
Ja.
Und dann habe ich so gedacht, boah, das wäre doch total cool, wenn ich da was machen könnte.
Ah ja, schön.
Und habe mich eben damit beschäftigt, dass ich gerne in Richtung ganzheitliche Frauengesundheit gehen möchte. Und habe dann aber eben festgestellt, dass ich, um das alles so machen zu können und legal so machen zu können, wie ich es mir vorstelle, brauche ich eben den Heilpraktiker.
Ja.
Und das war natürlich erstmal ein Dämpfer. Weil das natürlich auch Geld und eben auch 2, 3 Jahre kostet. Das ist ja nicht so, ich kann jetzt morgen anfangen. Und dann habe ich auch lange überlegt, ob ich das mache oder nicht.
Ja. Und wie bist du an diese Überlegungen rangegangen? Also ich stelle mir jemanden vor, der gerade auch aus einem ganz anderen Bereich kommt. Und meiner Freundin ging es auch so. Die war Reiseverkehrskauffrau viele Jahre lang und ist dann Heilpraktikerin geworden. Und das war auch wirklich, bei ihr war es ihre eigene Geschichte, also auch ihre gesundheitliche eigene Geschichte. Sie hatte eigentlich alles, geendet mit Fibromyalgie. Kann das Wort nochmal nicht aussprechen, die Schmerzkrankheit. Und heute hat sie nichts mehr davon, ne? Also, wo die Schulmedizin dann gesagt hat, hier ist Feierabend, ist sie dann losgegangen und hat damit ihre Erfahrungen gemacht. Und wie war das? Ja, wie war das bei dir? Und dann irgendwie dieses, ich finde auch so diese Erlaubnis reinzuholen, dann nochmal wirklich diesen Weg jetzt zu gehen.
Ja, ich muss ja auch sagen, ich habe ja lange auf diese Erleuchtung gewartet.
Aha, stimmt, ja.
Weil ich mag die Buchhaltung und ich möchte das auch weiterhin teilweise machen, weil ich finde es schon auch gut, einfach Dinge abarbeiten zu können. Aber mir hat halt eben immer dieser menschliche Aspekt gefehlt. Ich mag es einfach total, mit Menschen zu arbeiten. Und ich finde die Vorstellung auch total schön, Menschen zu helfen. Und das war was, was ich immer im Hinterkopf hatte, aber ich wusste nie so richtig, womit kann ich den Menschen helfen und was macht so richtig Sinn. Und deshalb war das irgendwie wie so eine Erleuchtung für mich, dass ich das jetzt echt gerne machen möchte. Für mich war wirklich nur dieses, okay, jetzt so viel Geld aufwenden und so viel Zeit. Und dann liest man ja auch eben überall, dass es so wahnsinnig schwer ist.
Ja.
Traue ich mir das überhaupt zu? Das waren dann so die Punkte, aber irgendwie dachte ich mir, okay, ich versuche es einfach. Ich habe ja nichts zu verlieren.
Ja. Und das finde ich auch nochmal spannend. Was machst du denn für dich persönlich? Weil gerade auch dieses, schaffe ich das? Und es ist schwer. Und traue ich mir das zu? Wie gehst du damit um? Weil das sind ja auch bestimmte Aspekte, die dir immer wieder begegnen in den letzten Jahren. Wie gehst du da durch? Also zum Beispiel bei mir ist es so, wenn ich merke, boah, da ist jetzt ein Riesenbrocken. Ich habe halt über die Jahre so viele Weiterbildungen gemacht und in jeder Weiterbildung hat man dann so, ja, dann so eine Form von Liebesbriefen. Also wie dich andere Personen tatsächlich wahrnehmen. Und wenn ich merke, dass mir das wahnsinnig schwer gerade fällt, anzunehmen oder mir selber den Glauben zu geben, dass ich es wirklich schaffen könnte, dann lese ich mir zum Beispiel die Sachen durch. Das ist so eins, was ich mache. Das zweite ist, ich habe eine Freundin, der würde ich heute anrufen und sagen, morgen fliegen wir, keine Ahnung, auf Mars und ich werde Popstar mit, keine Ahnung, das wird noch absurder, Popstar und mach Table Dance. Also irgendwie so, also sowas, sowas erstmal weit, weit weg ist von meiner Realität. Und damit die trotzdem sagen, ja, geil. Wo sitze ich in der ersten Reihe? Wo kann ich applaudieren? Ich bin dabei. Also, so du, also ich habe so auf jeden Fall mindestens eine enge Freundin, und bei ihr ist es wirklich sehr, 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 sehr dolle. Da kann ich wirklich, also mit den absurdesten Dingen kommen und die sagt, ja, da bin ich doch dabei. Also, die muss ich einfach anrufen, dann geht's mir gut.
Ja, das ist voll schön, dass du so eine Freundin hast, die dich da so unterstützt,
Er hat nicht viele,
sozusagen.
ne?
Nee, also
Ich hab ein paar mehr, aber bei ihr ist das schon so echt, echt abgefahren, weil das wirklich, also auch egal, was da für Plausen kommen, ne?
ich habe auch so eine Freundin, aber ich bin, logischerweise, ich bin bei solchen Sachen nicht so, dass ich meine Freunde anrufe oder auch meine Familie.
Ja.
Das sollte ich mehr tun, auf jeden Fall. Das habe ich selber schon festgestellt, aber ich mache es einfach nicht. Ich
Ja.
rede natürlich mit meinem Mann drüber und der sagt dann auch immer, das haben schon so viele geschafft, warum solltest du es nicht schaffen?
Ja.
Und das hilft mir dann auf jeden Fall. Und ich versuche dann einfach, diesen Gedanken gar nicht so viel Raum zu geben, sondern einfach weiterzumachen. Aber
Aha.
das ist natürlich auch nicht immer so einfach.
Aha.
Aber ich habe festgestellt, dass das bei mir auch so Phasen sind, wo ich dann diese Ängste habe. Und dann muss ich dann einfach drüber stehen, mit meinem Mann sprechen,
Ja.
weitermachen. Und dann kommt auch wieder so eine Phase, wo ich denke, oh, jetzt läuft es gerade wieder richtig gut und klar, ich schaffe das.
Ja. Ja, spannend, spannend, spannend. Weil die
Ich
meisten
bin.
stochen da. Also die gehen dann nicht, die Ängste fressen einen auf und dann hören sie auf, sich zu erlauben, loszugehen.
Ja, und das ist, glaube ich, einfach mein Ding. Ich bin immer voller Tatendrang.
Ja.
Und ich glaube, dass mir das in dem Fall dann auch hilft.
Und was meinst du, du bist voller Tatendrang? Wie äußert sich das?
Ich muss immer irgendwas machen. Also bei uns ist so, der Running Gag war früher sonntags in der Wohnung. Oh, heute machen wir einfach mal nichts. Um 9 Uhr frühstücken wir und um 10 Uhr stehe ich auf und sage, ich putze jetzt die Fenster.
Geil.
Ja, also muss immer irgendwie was tun. Ob es Lernen ist, Arbeiten, mich bewegen, also nichts tun ist schwierig für mich.
Ja. Und letzten Fragen vielleicht, wie sehr vertraust du dem ganzen Prozess deiner Intuition?
Sehr, mittlerweile.
Ja.
Ich würde schon sagen, dass ich mittlerweile echt eine gute Intuition habe.
Ja.
Also sowohl was Menschen angeht, als auch, ja, dieses, was möchte ich in meinem Leben?
Ja.
Und was ist jetzt richtig und was sollte ich nicht machen? Und es kommt auch vor, dass meine Intuition mir sagt, nee, ich es dann aus irgendwelchen Gründen trotzdem mache
Ja.
und mir danach denke, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Es war von vornherein klar, dass das in die Hose geht.
Okay. Und wie gehst du mit deiner Intuition? Wie hast du da mehr Zugang zu bekommen, zu deiner Intuition?
Die hatte ich schon immer.
Ja.
Die ist einfach irgendwie so in mir. Meine Mutter hat das auch ganz stark.
Ja.
Ich glaube, ich habe mit der Zeit nur aus den ganzen Erfahrungen gelernt, mehr darauf zu vertrauen. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Okay.
Ich habe gelernt, dass meine Intuition mir wirklich oft sagt, was richtig und, also in Anführungszeichen, was richtig und was falsch ist.
Ja. Also bei mir zum Beispiel merke ich, ich habe das mal vor Jahren wie so eine Blume im Herzen. Und wenn ich merke, okay, da ist was und dann geht die Blume auf, dann weiß ich super. Und wenn die Blume zugeht, dann ist so.
Ja, ist eine schöne Metapher, das stimmt schon, ja.
Also es hat mir damals geholfen, als ich so ich würde auch erstmal so aus dem Bauch aus sagen, ich habe eine sehr gute Intuition. Das ist nur für Menschen, die sehr logisch sind, nicht nachvollziehbar. Weil Intuition ist ja erstmal, und dann ist ja auch der eine sagt, das ist das Bauchgefühl, der nächste sagt, das ist wieder was anderes. Ich finde es nur für Menschen total inspirierend zu gucken, weil es gibt ja viele Wege, wie wir mit Veränderungen umgehen. Es gibt viele Wege, wie wir neue Dinge starten können, ne? Die einen, die erstmal immer loslaufen. Ich würde auch sagen, in meinem Fall, ich habe so eine immer noch kindliche Naivität. Das ist auch in allen Sachen, die man mir sagt, ist immer, mein Gott, Hartwig, wie du so durchs Leben gekommen bist, ne? Dann denke ich, ja. Also, weiß, frage ich manchmal auch. Also läuft, also so, ne, das ist auch eine Freundin von mir, die sagt, auch jetzt manchmal, das ist schon erstaunlich. Also du bist jetzt auch Mutter, man würde ja jetzt meinen, dass du mit einer anderen Ernsthaftigkeit und so dem Wunsch nach mehr Sicherheit durchs Leben gehen würdest. Und dann sitzt du da in deiner, und dann ist deine Antwort, das wird sich schon irgendwie fügen. Das ist schon auch, da gehört schon auch viel Vertrauen ins Leben zu.
Ja, das stimmt, aber ich sage das mittlerweile auch. Am Ende fügt sich doch immer alles.
Genau. Und genau das ist das. Und das glaube ich auch. Und das ist so ein Muskel, den merke ich gleichzeitig. In diesem Jahr ist der auch noch mal viel mehr bei mir zu tragen gekommen. Also durch die Veränderung, dass meine Firma ja auch einfach nicht mehr das abgeworfen hat, was sie sonst, und ich ja auch einfach ganz andere Entscheidungen in den letzten Jahren getroffen habe, merke ich, dass wenn eine Tür sich schließt, eine andere auch geht. Und es hört sich auch so plakativ an und gleichzeitig ist es aber das. Und was ich schon auch merke, was mir immer wieder auch hilft, ist, und das ist das, was du auch gesagt hast, ich würde es noch mal gerne anders unseren Zuhörenden mitgeben, ist, sich zu erlauben, sich ein besseres Jetzt vorzustellen. Also, ne, so dieses Vision Board. Also, was darf denn in meinem Leben entstehen. Und in diesem Entstehen, wenn ich mir das erlaube, alle Stimmen, die sagen, das geht nicht, erstmal zu parken und sich den Raum aufzumachen, wieder zu träumen. Und das ist das, was viele Erwachsene, wenn die in ihrer Logik oder in ihrem Trott drinne sind, sich ja gar nicht mehr erlauben. Und dann sitzen die in einem Hamsterrad und kommen dann nicht wieder raus. Und dann gibt es Menschen wie dich und wie mich, die diese Muskel einfach früh trainiert haben. Ob das jetzt ist, ich war ja viele Jahre im Ausland oder mit der Entscheidung, ich werde jetzt Solo-Mama. Das sind ja schon auch Sachen da, und das ist erstaunlich. Da wird mir mal gesagt, boah, bist du mutig? Und das ist für mich so normal, ja, normal, weil ich ja viele Jahre schon diese Muskel, dass ich immer wieder geguckt habe, da kam eine Möglichkeit und ich habe sie ergriffen, auch wenn ich noch keine Ahnung hatte, wie. Und das ist ja schon etwas, wo wir für uns diesen Muskel, den wir über Jahre trainiert haben, immer wieder darauf zurückgreifen können. Und wir, also da spreche ich mal für uns beide, uns ja wünschen, dass Menschen, die den noch nicht so ausgeprägt haben, anfangen eher für sich loszugehen.
Auf jeden Fall, ja.
Ich würde, ja, beantworte du deinen Satz, du hast Luftbold.
Ja, ich finde das total interessant, weil ganz oft kommen hier einfach Leute, wenn wir hier die Schiebetür offen haben, und ältere Leute auch wirklich, die dann sagen, oh, ich finde es so super, was ihr macht, und ich wünschte, ich hätte das auch gemacht. Und das ist immer, wenn dann so wirklich ältere Leute kommen, die 70 oder älter sind, und sowas sagen, dann ist das auf der einen Seite total traurig, weil das ja bedeutet, dass die Leute halt ihren Traum nicht gelebt haben. Aber auf der anderen Seite ist das dann wie so eine Bestätigung. Wenn ältere Leute, die ihr Leben schon zum größten Teil gelebt haben, zu dir sagen, ihr macht es genau richtig und ich wünschte, ich hätte das auch so gemacht, dann fühlt sich das total schön an.
Total, bin ich absolut bei dir. Und es greift auch zu der letzten Frage, die ich habe. Ich beschreib uns doch mal so euren Van-Leben. Da sind wir noch gar nicht drauf gekommen. Und ich glaube, viele finden das völlig abgefahren, 4 Jahre in so einem Camper zu leben.
Ja, es ist auch ein bisschen abgefahren. Ja, aber im Prinzip haben wir hier auch einen ganz normalen Alltag. Also viele glauben, also viele aus unserem Bekannten- und Freundeskreis und sogar Familienkreis glauben auch, wir machen hier Dauerurlaub. So ist es aber leider nicht. Also wir stehen schon um 6:15 Uhr, 6:30 Uhr auf, gehen dann erstmal an den Laptop. Wir arbeiten den Vormittag auf jeden Fall. Und frühstücken daneben auch super spät. Jetzt habe ich ja eben noch die Weiterbildung, wo ich mich nachmittags oft drum kümmere. Und dann gucken wir, was der Tag bringt, ob wir, wie jetzt gerade sind wir auf Teneriffa, ob wir ins Meer hüpfen oder ob wir irgendwie in die Berge fahren oder ob wir einfach einkaufen, oder man muss sich ja auch um sowas kümmern wie frisches Wasser und Grauwasser ablassen. Aber im Prinzip ist das, wir haben hier unser Alltag wie in einer Wohnung auch, nur dass wir den Feierabend anders genießen können.
Naja, und was würdest du sagen, also du sagst gerade, ne, Alltag ist arbeiten und dann habt ihr halt eure To-Dos, ne, mit gerade so mit Wasser und so. Wenn du jetzt auf diese 4 Jahre schaust, was ist jetzt der Grund, zurückzugehen, weil dieses Leben hat ja auch was Schönes, ne? Ihr seid im Grunde genommen ja auch ortsunabhängig, also könnt ihr immer weiterfahren.
Ja, für mich, das war auch eben ein Grund, warum es mir Anfang des Jahres nicht so gut ging. Ich habe einfach festgestellt, dass der enge Raum auf Dauer halt doch zu eng für mich ist, weil ich auch ein Mensch bin, der sehr viel Rücksicht nimmt, ohne darum gebeten zu werden. Und das heißt, ich nehme hier halt auch sehr viel Rücksicht auf meinen Mann, ohne dass er das verlangt, aber ich mache es halt einfach. Und dabei gehe ich selber vielleicht ein bisschen verloren, kann man so sagen.
Ja.
Und zum einen ist das Leben auch anstrengend. Also so feste Routinen aufrechtzuerhalten, ist schon auch manchmal eine Challenge.
Zum Beispiel welche?
Hier ist halt schon immer viel Ablenkung.
Okay.
Und das kostet dann, ich schaffe es sehr gut, mich zu fokussieren, aber ich habe dann immer so ein bisschen FOMO. Wenn ich am Laptop sitze und länger arbeite oder länger lerne, dann denke ich immer, oh ja, und die anderen, man lernt ja auch viele Leute kennen.
Ja.
Die anderen machen sich da irgendwie gerade eine schöne Zeit, weil die meisten eben nicht arbeiten, die meisten irgendwie eine Auszeit oder
Ja.
arbeiten 3 Monate und reisen dann wieder 3 Monate. Ja, und dann sitze ich vorm Laptop und denke mir so, ah ja, das würde ich jetzt auch gerne machen. Das kostet schon auch Kraft. Und ich vermisse auch einfach ein festes soziales Umfeld.
Spannend. Ja, das ist das, was viele nicht sehen. Das hatte ich auch, als ich die Jahre so viel irgendwie studiert habe im Ausland, dann noch als Au-pair unterwegs war, dann gearbeitet habe im Ausland und irgendwann so in China hat, und da hast du halt wirklich auch einen riesen Turnover an Menschen, die du kennenlernst. Und ich weiß noch, ich war irgendwann in der Bar gewesen. Und dann kam wieder die Frage, who are you and what are you doing here? Und dann habe ich einen Moment gehabt, oh, jetzt hätte ich gern wie so ein, also so ein Kassettenrekorder und würde den hinstellen und einfach so erstmal so die ersten, so dieses, hier, this is who I am, einmal kurz abspielen. Und now we can go to the deep shit. Weil das, dieses Geplänkel finde ich ja sowieso mal so ein bisschen anstrengend. Sondern ich sage ja auch immer, meine Freunde lachen. Ich bin ja vom Typ her jemand, es gibt ja Menschen, die klopfen an der Tür und gehen einen Schritt weg und warten. Das wärst wahrscheinlich du und warten, ob die Tür aufgeht. Ich ja nicht. Ich klopfe und ich habe alles mit. Kaffeekuchen, Plätzchen, setz mich dahin, Käffchen für alle und jetzt let's go. Deep Talk. So. Und das ist so für mich da ja auch immer so ein bisschen anstrengend, weil so ein bisschen, okay, jetzt ist jetzt noch. Und so lange kennenlernen. Und es ist ja einfach so, wenn du viel reist, ne? Das ist, du kennst die Leute nicht. Du hast ja auch keine Geschichte irgendwann. Du kannst ja nicht mehr sagen, weißt du noch damals?
Genau, dieses einfach mal wieder anknüpfen, das ist das, was fehlt.
Ja.
Wobei ich muss sagen, im Vanlife werden die, es kommt natürlich immer auf die Leute drauf an, aber die Gespräche werden relativ schnell deep.
Ah ja,
Also uns
okay.
geht es ja allen so. Wir haben ja alle kein festes soziales
Ja.
Umfeld. Und die sind wahrscheinlich auch alle davon genervt, immer zu erzählen, wo kommt ihr her? Seit wann macht ihr das?
Ja.
Was macht ihr beruflich?
Ja.
Ja.
Und ist das so eine gesamte Community? Wahrscheinlich, ne? Man ist dann so wie so Backpacker und irgendwie gibt es wahrscheinlich auch da viele Communities, wo man sich irgendwie.
Ja, auf jeden Fall. Also die Szene ist auch gar nicht so groß, wie man immer denkt. Und am Ende ist das auch ganz witzig. Wir haben hier jetzt auch Leute kennengelernt und irgendwie haben wir festgestellt, jeder kennt jeden so ein bisschen. Viele gemeinsame Bekannte. Ja, und gerade so, wenn man jüngere Camper trifft und dann auch mit deutschem Kennzeichen, das ist ja auch das Gute, man sieht es ja immer direkt, dann connectet man sich schon oft sehr schnell.
Okay, ja, das ist natürlich schön. Wenn du sagst, die Community ist nicht so groß, ich habe das Gefühl, das kommt immer mehr, aber wahrscheinlich ist es, wenn man so in so einer Bubble drin ist, ne?
Ja, wir hatten gestern erst die Unterhaltung, dass wir das Gefühl haben, dass es jetzt gerade auch wieder so ein bisschen abebbt.
Ah, okay, ja.
Viele hören auch wieder auf damit, zumindest mit diesen Vollzeitreisen, wie wir es machen.
Und warum?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich denke, ja, auf Dauer wird es eben einfach anstrengend.
Okay, ja. Ja. Na, ich finde es ganz spannend, was du sagst. Man findet das alles ja auch. Ich habe auch immer gesagt, es ist auch so ein. Das Reisen ist toll und auch in andere Kulturen gehen. Und ich will es auch überhaupt gar nicht missen. Und ich habe auch so eine latente Reiselust und Sehnsucht. Und anders zahlt man auch einen Preis dafür. Und den sehen viele nicht. Also ich war auf vielen Hochzeiten nicht. Na, ich war einfach auf vielen Events. War es mir gerade, als ich in Argentinien gelebt habe, gar nicht möglich durch den Wertverlust also einfach durch die Währung, durch den argentinischen Peso hin zum Euro. Das war einfach eine Katastrophe. Und ist ja jetzt noch, also von heute gar nicht mal sprechen. Es war einfach gar nicht möglich. Und das war dann auch so, und das ist halt so dieser Preis, den man dann auch zahlt. Klar, wenn man jetzt irgendwie aufs Geld nicht achten braucht, dann bist du halt schnell mal hin und her geflogen. Aber es sind so auch so Sachen, wo ich merke, ja, das sieht man dann manchmal auch nicht. Oder das guckt man sich dann in der Rückschau an. Und den anderen Preis, den finde ich schön, merke ich auch. Man selber ist weitergegangen. Man hat sich krass entwickelt. Und in einem Tempo, was manchmal, wenn du in deinem Umfeld bist und da das Leben dir gerade nicht so viele Herausforderungen schenkt, gibt es ja auch nicht immer den krassen Weg nach Veränderung. Dann guckst du und du bist irgendwie awkward geworden. Und das jetzt mal irgendwie gar nicht böse oder schlecht, also gut oder schlecht, sondern eher, krass, du siehst jetzt die Welt mit ganz anderen Augen und dein Umfeld kann dir gar nicht folgen. Und dann, also ich habe immer so einen Reverse Culture Shock. Also ich habe nie einen Schock, wenn ich in eine neue Kultur gehe oder neu weg bin. Immer wieder, wenn ich zurückkomme, ich denke, was ist denn hier los? So, wow. Das fällt mir
Ja,
mal
also
wirklich schwer.
so ging es mir auch. Also wenn wir dann zwischendurch mal wieder in Deutschland sind. Und so ging es mir damals aber auch, als ich von Dorf nach Berlin gezogen bin und dann wieder zurück. Und dann hatte ich ja auch noch diesen krassen Lifestyle als Flugbegleiterin auf einmal. Und ja, also die Freundschaften, die ich früher hatte, die existieren einfach nicht mehr, weil das einfach nicht mehr, das hat nicht mehr gepasst.
Und es ist spannend, das habe ich jetzt zum Beispiel gerade, das bei mir ist es gerade ganz interessant, dass ich durch, ja auch durch meine Mutterschaft jetzt nochmal, also man hat ja unterschiedlichste Themen. Und jetzt ist es ganz interessant, jetzt kümmere ich mich wieder um Freundschaften, die ich in der Schule hatte, zur Schulzeit. Es ist immer noch super unterschiedlich. Man hat jetzt aber doch, ich sage mal, ich habe jetzt auch so eine bodenständigere Seite an mir. So, die ist jetzt einfach mal da. Die ist jetzt irgendwie, ich habe jetzt irgendwie eine Freundin von mir, das war so witzig, die sagte letzte Woche. Also, Lisi, ich finde es ganz interessant, wie du so durch dein Leben gekommen bist, ohne bisher zu streichen, weil ich habe letzte Woche das erste Mal in meinem Leben gestrichen. Und dann sagt, ja, ganz hervorragend. Also es gibt viele Themen, wo meine Mama auch immer sagt, also ich schätze, wie du so durchs Leben rennst, sag ich, ja, brauch dich nie. Also so, gerade ich war irgendwie über 10 Jahre im Ausland, da waren die Zimmer meistenteils irgendwie ready und dann bin ich jetzt nicht auf die Idee gekommen zu streichen. Und jetzt hat mich die Küche aber so gefoppt und das Kind möchte gerne in der Küche sitzen, dass ich gesagt habe, jetzt wird's mal Zeit. Ja. Und dachte, schön, kann ich wohl. Wobei das auch spannend ist, hatte ich mit der Mama drüber gesprochen aus der Kita und die sagte, ja, und gleichzeitig brauchst du dich dafür, eigentlich brauchst du dir keine Gedanken machen, weil wir sind jetzt wieder in dem Alter, wo man sich das einkauft, wo man sagt, jetzt ist man, ne, so, jetzt ist man erwachsen, jetzt macht man es nicht mehr selber, jetzt holt man sich Expertise ins Haus. Dachte ich, ja, stimmt, auch spannend. So, also es ist so, und das ist ja alles nur so Klischee-Denken, ja, es ist schon auch. Ist schon auch irgendwie abgefahren, ne? Da gehört natürlich auch so, ja, so viel zu, wie sich die Lebenswelten dann verändern und wo man immer wieder so Connection Points hat mit Freunden von damals oder jetzt oder wer so Neues in seinem Leben kommt, ne? Das ist schon auch echt interessant.
Ja, auf jeden Fall.
Was möchtest du denn den Zuhörenden mitgeben, wenn es darum geht, für sich loszugehen? Weil das ist ja etwas, wofür du stehst. Also, ja, einfach sich zu erlauben, seine Ziele und Träume umzusetzen.
Ja, das, was ich im Prinzip schon gesagt habe, also wenn man einen Traum hat und wenn man so ein Bauchgefühl hat, das könnte jetzt das Richtige sein, dann würde ich mich einfach mal hinsetzen und wirklich mich fragen, was ist das Schlechteste, was passieren kann?
Ja.
Was habe ich zu verlieren? Und was ist der Best Case? Was habe ich eigentlich zu gewinnen?
Ja.
Und ich glaube, dann wird auch relativ schnell klar, dass sich der Weg lohnt. Und dann einfach mal anfangen. Einfach mal anfangen
Ja.
und nicht alles totdenken.
Ja, ich würde gerne noch eine Frage ergänzen, die ist von Tony Robbins. Und der sagt, schreibe einmal auf, was du verlierst, wenn du es nicht tust. Und ich finde die Frage extrem machtvoll. Was verlierst du, wenn du XY nicht machst?
auch gut, ja.
Ja, also weil die hat noch mal so einen anderen Engel. Liebe Lisa, es war sehr schön. Wir packen oder ich packe alles in die Shownotes, was spannend und interessant ist. Und gerade wenn noch jemand Unterstützung braucht, im Bereich Buchhaltung, da sind dann auch noch mal da, wie gesagt, hast du auch selber gesagt, machst du erstmal weiter. Wir werden von dir hören, wenn du für Frauengesundheit losgehst. Und dann wünsche ich dir euch erstmal einen schönen Tag.
Vielen Dank.
Mm-hmm.